HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Oh, freedom.
Oh. I was shocked at how many people really didn't understand.
Ich war wirklich geschockt, wie viele Leute nicht verstanden haben, wie brutal und allgegenwärtig das System der Sklaverei war.
How brutal the system of slavery was, how pervasive it was.
Oh, freedom.
Wir sollten unseren Lohn längst haben. Doch die Aufseher wissen nichts davon. Sie reden nur von dem dringenden Auftrag, der gekommen ist.
In vielen Fällen hat dieser internationale Wettbewerb eben dazu geführt, dass auf dem Weltmarkt enorm niedrige Preise Usos sind. Irgendjemand bietet dann immer noch etwas billiger an und das baden Beschäftigte immer aus.
Ganz junge Frauen, die 2-3 Tage zuvor den 18. Geburtstag in ihrem Heimatland hinter sich gebracht haben, die treffen wir dann in einem Laufhaus an. Die können kein Englisch, die können kein Deutsch.
Slavery's legacy broke my family pride.
Das Erbe der Sklaverei hat meinen Familienstolz gebrochen.
Heute vor 400 Jahren, am 20. August 1619, legte die White Lion in Comfort Point, Virginia an. An Bord circa 20 schwarze Männer aus Afrika, die gegen Lebensmittel eingetauscht wurden. Sie waren die ersten Sklaven in den nordamerikanischen Kolonien und stammten von einem Schiff, das vor der mexikanischen Küste aufgebracht worden war. Mit diesen Männern begann ein Abschnitt der amerikanischen Geschichte, der bis in die Gegenwart hineinreicht. Es ist der Beginn der Sklaverei in Nordamerika. Die Folgen sind bis heute nicht bewältigt, denn Diskriminierung und Rassenhass betrifft vor allem schwarze Mitbürger. Offiziell ist Sklaverei weltweit verboten. Ausbeutung aber ist eine wirtschaftlich kalkulierte Praxis. Wanderarbeiter, die um ihren Lohn geprellt werden, Frauen, die in Textilfabriken unter menschenunwürdigen Bedingungen T-Shirts nähen, Kinder, die Rohstoffe für Smartphones abbauen und ganze Familien, die auf Müllhalden leben, um die verwertbaren Reste einzusammeln. All das sind moderne Formen der Zwangsarbeit, von Kindersoldaten ganz zu schweigen. Sklaven gab es, seit der Mensch über den Menschen zu herrschen begann, und ein Ende ist nicht abzusehen, überall auf der Welt. Ohne Würde, wenn der Mensch zur Ware wird, haben wir den Tag heute überschrieben und lassen uns erst einmal von Arthur Landwehr die ganze Geschichte des ersten Sklavenschiffes erzählen.
Es war der 20. August 1619, als die White Lion in Comfort Point in Virginia anlegte. Ein Freibeuterschiff. Die Fracht, die die Matrosen an Land brachten, etwa 20 bis 30 Männer aus Afrika, die sie einem Sklavenschiff vor Mexiko abgejagt hatten. Diese Männer, verkauft gegen Lebensmittel, waren die ersten afrikanischen Sklaven in den nordamerikanischen Kolonien.
This anniversary is the reason we even exist as a country.
Dieses Jubiläum ist der Grund, warum wir überhaupt als Staat existieren. Wir wären nicht die Vereinigten Staaten ohne Sklaverei.
Were it not for slavery. It was this labor that made the struggling colonies wealthy.
Die Arbeit der Sklaven hat die herumkrebsenden Kolonien reich gemacht. Die Journalistin Nicole Heather Jones bei einem großen Projekt der New York Times zum Beginn der Sklaverei in Nordamerika vor 400 Jahren. In den darauffolgenden 244 Jahren wurden etwa 600.000 Menschen aus Afrika in die heutige USA gebracht. Das sind nur etwa 5% der 12 Millionen Sklaven, die insgesamt über den Atlantik kamen. Die meisten in die Karibik und nach Südamerika. Gefangen genommen wurden noch sehr viel mehr, weil Millionen bei der Überfahrt starben.
Most often when we think about slavery in the United States, we think cotton, but the transatlantic slave trade, the driver of the trade was sugar.
Wenn wir in den USA über Sklaverei reden, meinen wir meist Baumwolle, aber die Triebkraft für den Sklavenhandel war der Zucker. Mary Elliott hat im Washingtoner Museum für afroamerikanische Geschichte die Ausstellung zur Sklaverei entwickelt. Eine Geschichte brutalen Menschenhandels und jahrzehntelangen Kampfes um Emanzipation.
Now I confess myself who contemplates slavery as a moral, social and political evil.
Abraham Lincoln im Spielfilm. Während seiner Präsidentschaft wurde 1863 die Sklaverei in den USA verboten. Der Bürgerkrieg wurde an der Oberfläche geführt, um Sklaverei zu beenden. Eigentlich aber war es ein Wirtschaftskrieg eines sich industrialisierenden Nordens gegen einen Süden mit traditioneller Landwirtschaft, der billige Arbeitskräfte brauchte.
America freed the slaves of Abraham Lincoln, but gave the slaves no land or nothing in reality to get started on.
Amerika hat die Sklaven befreit, aber gab ihnen kein Land, nichts, mit dem sie etwas hätten aufbauen können, so Martin Luther King. Man hatte die Menschen über mehr als 200 Jahre geholt, aber als die Sklaverei zu Ende war, nicht zu Bürgern der eigenen Gesellschaft gemacht.
That the color became a stigma. American society made the Negro's color a stigma.
Die Farbe wurde zum Stigma. Die amerikanische Gesellschaft machte die Farbe der Afroamerikaner zum Stigma. Und die Folgen sind bis heute spürbar. Erst Rassentrennung, dann Bürgerrechtsbewegung und rechtliche Gleichstellung. Aber das weiße Amerika wollte nichts über die Vergangenheit wissen, blendete sie aus. Bis 1977 mit der Fernsehserie Roots die Geschichte der Schwarzen in die Wohnzimmer kam. Aber bis heute macht es einen Unterschied, ob man schwarze oder weiße Hautfarbe hat. Beim Einkommen, bei den Bildungschancen, Umgang, Sicherheit. 400 Jahre nach der White Line ist der Weg der Vereinigten Staaten noch weit.
Wir wären nicht die Vereinigten Staaten ohne Sklaven. Ihre Arbeit hat die herumkrebsenden Kolonien groß gemacht, sagt die amerikanische Journalistin Nicole Heather Jones im eben gehörten Beitrag. Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist die Sklaverei die Basis des wirtschaftlichen Erfolges der Vereinigten Staaten?
Also für die südlichen Kolonien im 18. und 19. Jahrhundert wird man das sicher so sagen müssen. Vor allem der Baumwollboom im 19. Jahrhundert ist die Grundlage für die amerikanische Wirtschaft. Die Baumwolle, die im Süden überwiegend mit Sklavenarbeit produziert wird, stellt um die Jahrhundertmitte 60% des amerikanischen Exporterlöses dar. Sie ist ganz wesentlich für eine ganz wesentliche Triebkraft für die Industrialisierung, namentlich der Textilindustrie, insbesondere natürlich auch in Europa. Also in diesem Sinne wird man schon sagen müssen, dass die Sklaverei als Institution wesentlichen Anteil am wirtschaftlichen Aufstieg der neuen Welt, Nordamerikas, der USA im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert hatte.
Die Hautfarbe der Afroamerikaner wurde zum Stigma, haben wir ebenfalls gerade im Beitrag gehört. Was gibt denn eigentlich die Quellenlage im 17. Jahrhundert her? Hat die Hautfarbe da über Freiheit oder Unfreiheit entschieden?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir dazu eigentlich nur eine sehr dünne Quellenlage haben. Es gibt aber durchaus schon im frühen 17. Jahrhundert sehr konkrete Hinweise darauf, dass Schwarze anders behandelt werden wegen ihrer Hautfarbe, dass sie behandelt werden als Barbaren, die vor allem natürlich auch keine Christen sind, die von denen man sich sexuell abgrenzen muss. Also schon sehr früh finden wir in den Gesetzgebungen der Kolonien Verbote von Heirat und von sexuellen Beziehungen. Vor allem muss man dann aber natürlich auch sagen, die Sklaverei, nachdem sie sich einmal etabliert hat, bedarf natürlich insbesondere in einer Gesellschaft, die sich ja selbst als eine Gesellschaft von Freien und Gleichen versteht, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt, sie bedarf einer Rechtfertigung dafür, dass ein Teil der Bevölkerung eben versklavt ist, und dafür ist dann der sich entwickelnde Rassismus die entscheidende Rechtfertigungsideologie. Das ist allerdings eine lange Geschichte. Im 17. Jahrhundert gibt es noch keine Rassenideologie im modernen Sinne.
Danach hätte ich Sie noch mal gefragt. Also das heißt, wenn es die nicht gab, wie wurde dann diese Sklaverei gerechtfertigt?
Es sind in vieler Hinsicht auch religiöse Argumente. Es gibt den berühmten Fluch des Ham aus dem Buch Genesis, dessen Vater Noah, Ham und seine Nachkommen das Schicksal der Sklaverei angeblich auferlegt hat. Es ist in keiner Weise klar aus der Bibel, dass diese Menschen dunkelhäutig gewesen seien, aber Man sucht in der und findet in der Bibel natürlich reichlich Rechtfertigungen dafür, dass also die Institution der Sklaverei eine gottgewollte Institution ist. In vieler Hinsicht ist es aber auch einfach vor allem bis um die Mitte des oder zum Beginn des 19. Jahrhunderts gewohnheitsrechtlich erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Süden entwickelt sich dann so etwas wie eine richtige ideologische Rechtfertigung der Sklaverei, die diese nicht mehr als notwendiges Übel, sondern als eine wohltuende Einrichtung bezeichnet, die den angeblich barbarischen Afrikanern die
Lebensgrundlage gibt wahrscheinlich.
Die Segnungen der christlichen Zivilisation nahebringt.
Wir machen einen kleinen Sprung. 1865 müssen die Südstaaten akzeptieren, dass die Sklaverei ja per Gesetz beendet und die schwarze Bevölkerung gleichberechtigt ist. Und Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es aber dennoch Sitzplatztrennung in Bussen, in Zügen, Schulen, Restaurants. Die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung konnte sehr viel bewegen, aber heute gibt es zwar nicht mehr die Segregation, also die Trennung von Weißen und Schwarzen, aber wir haben trotzdem wieder Rassismus, Nationalismus, Populismus in den USA. Ist die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung vielleicht wieder stärker geworden seit dieser Zeit?
Das würde ich so nicht sagen. Es gibt Licht und Schatten. Es gibt sicher große Fortschritte bei der politischen Partizipation. Wir hatten einen afroamerikanischen Präsidenten. Es sind über 10.000 schwarze Amerikaner, die auf den verschiedensten Ebenen Wahlämter innehaben. Es ist eine vitale schwarze Mittelklasse entstanden. Es gibt aber natürlich nach wie vor eklatante ökonomische Benachteiligung. Es gibt eine klare, hier würde ich sehr deutlich sagen, hier ist der strukturelle Rassismus am stärksten ausgeprägt im Justizsystem, in der vor allem bei der massenhaften Inhaftierung, nicht nur, aber doch auch vor allem von Afroamerikanern. Das ist sicher ein sehr differenziertes Bild, das man zeichnen muss. Im gegenwärtigen politischen Klima, denke ich, ist aber unübersehbar, dass wir eine ganz starke Polarisierung haben, ja nicht nur zwischen Schwarzen und Weißen, sondern ganz generell zwischen im Wesentlichen konservativen Weißen, die in vieler Hinsicht befürchten, und zwar zu Recht, in die demografische Minderheit zu geraten und die deshalb Donald Trumps Versprechen, Amerika wieder groß zu machen, zumindest latent auch als Versprechen verstehen, Amerika wieder weiß zu machen, das heißt eine Situation wieder herzustellen, wie sie in den 50er Jahren herrschte, was natürlich völlig illusorisch ist.
Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg, ich danke Ihnen. Das weiße Herren-Menschen-Denken und sein ideologisches Fundament ist Thema des Romans Underground Railroad von Colson Whitehead, das als eines der wichtigsten Bücher des Herbstes 2017 gilt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Cora, eine Schwarze, die auf den Baumwollplantagen Georgias arbeitet und wie alle von der Flucht träumt. Sie hört von der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven.
Als Caesar das erste Mal von einer Flucht in den Norden redete, sagte Cora nein. Da sprach ihre Großmutter aus ihr. Vor jenem gleißend hellen Nachmittag im Hafen von Weder, als das Wasser sie nach ihrer Zeit im Kerker des Forts blendete, hatte Coras Großmutter noch nie den Ozean gesehen. Sie wurden bis zur Ankunft der Schiffe im Kerker verwahrt. Die üble Luft im Laderaum, die Trübsal des Eingesperrtseins und die Schreie der an sie Geketteten, das alles trieb Ajari in den Wahnsinn. Zweimal versuchte sie sich auf der Reise nach Amerika umzubringen. Einmal, indem sie nichts mehr aß, dann, indem sie sich zu ertränken versuchte. Beide Male vereitelten die Seeleute ihre Pläne, denn mit den Schlichen und Neigungen von beweglichem Eigentum kannten sie sich aus. Von Kopf bis Fuß in Ketten gelegt, von Kopf bis Fuß, wurde ihr Elend immer größer. Verkauft wurde Coras Großmutter nach einem Monat im Pesthaus auf Sullivan's Island, sobald die Ärzte bescheinigten, dass sie und die übrige Fracht von Krankheit frei waren. Kurz vor Sonnenuntergang kaufte ein Händler sie für 226 Dollar. Sein Anzug bestand aus dem weißesten Tuch, das sie je gesehen hatte. Sie wurde, nicht zum ersten Mal, gebrandmarkt und an die anderen Erwerbungen des Tages gefesselt. Hinter dem Einspänner des Händlers herwankend, trat der Zug der Sklaven noch an jenem Abend den langen Marsch nach Süden an.
H2, der Tag. Ohne Würde, wenn der Mensch zur Ware wird. In Großbritannien gibt es bereits seit einigen Jahren den sogenannten UK Modern Slavery Act. Mit ihm will die britische Regierung Formen moderner Sklaverei und vor allem auch Ausbeutung unterbinden. Und unter moderner Sklaverei wird Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder Menschenhandel verstanden. Unternehmen verpflichten sich durch dieses Gesetz, die eigene Organisation und auch die Lieferketten auf Formen dieser modernen Sklaverei zu überprüfen und natürlich auch Maßnahmen dagegen zu ergreifen. In Deutschland gibt es bisher kein Gesetz. Hier wird auf Freiwilligkeit der Unternehmen gesetzt, aber weil die erhoffte Wirkung offenbar ausbleibt, bringt die Bundesregierung nun ein neues Gesetz zumindest ins Spiel. Danach sollen bis 2020 rund 7000 Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern belegen, ob sie ihrer Sorgfaltspflicht in Sachen Menschenrechten nachkommen. Einzelheiten von Matthias Reiche.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sorgt bei den Konzernen immer wieder für Unmut. Grund ist, dass sich der CSU-Mann wie kein anderer Bundespolitiker für die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards auch im Ausland einsetzt.
Der Ausgangspunkt ist die Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsländern. Deshalb engagiere ich mich so. Bei Kleidern schaut das so aus, 50 Cent verdienen die Frauen, arbeiten 12 Stunden, haben keinen Mutterschutz, keine Krankenversicherung, werden gekündigt, wenn ein Problem auftaucht. Das sind Verhältnisse des 19. Jahrhunderts, die wir für die Textilwirtschaft genauso wenig wie für andere Wirtschaftsbereiche akzeptieren können.
In jüngerer Vergangenheit wird der Entwicklungsminister auch von anderen Ressortchefs unterstützt. So startete das Außenamt im Juli eine Befragung von 1800 deutschen Firmen. Ziel sei zu erfahren, welche Grundsätze die Unternehmen mit Blick auf Menschenrechte zugrunde legen und ob dies auch für ihre Lieferanten gilt, erklärt Außenamtssprecher Christopher Boger.
Das Monitoring ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft, ihr Engagement für die Menschenrechte darzustellen. Wir fordern die angeschriebenen Unternehmen nachdrücklich dazu auf, diese Gelegenheit zu nutzen. Im Frühjahr 2020 werden wir die Befragung wiederholen. Im Sommer 2020 wird die Bundesregierung dann einen Endbericht mit den Ergebnissen veröffentlichen. Der Bericht wird eine wesentliche Grundlage für die Beratungen der Bundesregierung darüber sein, ob und gegebenenfalls welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden, um den weltweiten Menschenrechtsschutz im wirtschaftlichen Kontext zu stärken.
Deutschland setzt dabei bisher auf Freiwilligkeit. Entwicklungsminister Müller hofft auf seinen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, in dessen Rahmen er beispielsweise ein Textilbündnis schloss, an dem sich die Hälfte der Textilindustrie beteiligt. Auch mit Kakaoproduzenten will das Entwicklungsministerium freiwillige Fairtrade-Bedingungen durchsetzen. Dahinter steht die Idee, dass Unternehmen, die sich dem verweigern, mit öffentlichem Druck rechnen müssen.
Wir haben die Kunden, die Verbraucher auf unserer Seite, 2/3 am deutschen Markt, Frauen und Männer, verlangen nach sauberer, nachhaltiger, fairer Kleidung. Wenn die Kunden wüssten, welche Zustände in Bangladesch, in Vietnam heute noch akzeptiert werden, auch von deutschen Importeuren im Handel, dann würden sie bei diesen Geschäften gar nicht mehr einkaufen.
Als letzte Konsequenz schließt der Entwicklungsminister zur Beseitigung der Missstände allerdings auch ein sogenanntes Sorgfaltspflichtengesetz nicht aus. In dem bereits vorliegenden Entwurf sind Bußgelder bis zu 5 Millionen Euro vorgesehen, was bei vielen Firmen auf Widerstand stößt. Doch es gibt auch Unternehmen, die ein solch verbindliches Gesetz befürworten, so der Textildiscounter Kick oder auch Tchibo. Dort ist Nanda Bergstein Direktorin für Unternehmensverantwortung.
Wenn wir uns die globalen Herausforderungen ansehen, um die es geht, Armut, Klimawandel, die Situation in den Lieferländern, da braucht es die geballte Kraft von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und wir glauben schon, dass Regulierung einen Anteil daran haben kann, diese Kraft auch zu bündeln. Deswegen sind wir absolut für das Thema Regulierung.
Andere Länder sind da bereits so weit. In Großbritannien gibt es seit 2015 ein Gesetz gegen moderne Sklaverei. In Frankreich sind große Unternehmen seit 2 Jahren verpflichtet, Maßnahmen zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt zu ergreifen. Ähnlich verbindliche Regeln werden auch in den Niederlanden, der Schweiz und in Finnland vorbereitet.
Und hierzulande gibt es sie, diese Regeln, wie gesagt, noch nicht. Dafür existieren aber geltende Gesetze für Wanderarbeiter zum Beispiel aus Osteuropa, die mal für ein paar Monate oder auch für Jahre in Deutschland arbeiten. Nur leider werden diese Gesetze häufig unterlaufen oder erst gar nicht eingehalten. Die Politikwissenschaftlerin Letizia Mataria Türk ist in Rumänien aufgewachsen und ist im Rahmen des Projekts Faire Mobilität als Beraterin für den Deutschen Gewerkschaftsbund tätig. Sie berät Wanderarbeiter in Deutschland, informiert diese über ihre Rechte auf dem Arbeitsmarkt und hilft Beschäftigten, die ausgebeutet werden oder in Not geraten. Im vergangenen Jahr waren das alleine im Frankfurter Büro mehr als 1600 Menschen. Frau Mataria Türk, in welchen Branchen sind die rumänischen Wanderarbeiter, die Sie beraten, überwiegend tätig?
Ja, die meisten Ratsuchende, die zu uns kommen, die arbeiten in der Baubranche. Es gibt aber auch sehr viele, die in der Reinigungsbranche, in der Gastronomie, im Bereich der Logistik, Transport, Paketdienste arbeiten, ja, Landwirtschaft, Saisonarbeitskräfte vor allem in der Landwirtschaft und in der Pflege.
Und wie werden Sie ausgebeutet? Was sind Ihre Klagen? Was hören Sie?
Auf sehr unterschiedlichsten Art und Weise. Die meisten Personen, die sich an unsere Beratungsstellen wenden, machen das, weil sie zu wenig Lohn bekommen. Das heißt, ihnen werden Zuständelöhne entweder gar nicht ausgezahlt oder nur zum Teil ausgezahlt. Meistens werden weniger Stunden ausgezahlt, als gearbeitet wurden. Viele bekommen keine Lohnfortzahlung bei Krankheit oder ihnen wird zum Beispiel der letzte Lohn bei Kündigung einbehalten. Das sind so die meisten Probleme, die in der Beratung auftreten. Wir haben aber auch häufig auch mit Problemen zu tun, die eher so im sozialen Bereich liegen. Das heißt, Personen, die arbeitslos geworden sind und nicht wissen, wie sie überhaupt Arbeitslosengeld beantragen oder auch Anträge auf Kindergeld und Elterngeld.
Schauen wir mal auf die Arbeitgeber. Warum verstoßen diese Arbeitgeber gegen geltendes Recht? Weil sie meinen, sie könnten das machen mit diesen Wanderarbeitern oder weil sie vielleicht selbst ihr Geld nicht als Subunternehmer rechtlich bekommen und es große Außenstände gibt?
Es trifft beides zu. Wir haben häufig mit Arbeitgebern zu tun, die darauf abgesehen haben, dass diese Menschen häufig ihre Rechte nicht kennen und dass sie auch meistens hier niemanden haben, der ihnen ihre Rechte erklärt. Das machen sich einige Arbeitgeber zu nutzen. Wir haben aber auch häufig mit Fällen zu tun, in denen, wie Sie gesagt haben, Arbeitgeber dann irgendwann selbst in Schwierigkeiten geraten und nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeitnehmer so zu entlohnen, wie sie eigentlich arbeitsvertraglich verpflichtet wären.
Handelt es sich da um hohe Summen eigentlich?
In einigen Fällen schon, ja. Wir haben in einigen Fällen mit Ratsuchenden zu tun, die von ihren Arbeitgebern Löhne in Höhe von mehreren tausend Euro noch bekommen müssen. Ja.
Und wenn dann eine ganze Gruppe von 50 oder 60 Menschen zu Ihnen kommt, dann summiert sich da schon einiges.
Genau, ja. Und so einen Fall hatten wir übrigens auch im Jahr 2015. Wir hatten damals eine Gruppe von rund 55 rumänische Bauarbeiter betreut, zusammen mit Kollegen von der Industriegewerkschaft Bau, Agrar und Umwelt. Da ging es um Lohnrückstände in Höhe von über 500.000 Euro, die wir dann auch durchgesetzt haben.
Wahnsinn. Also Sie haben es durchgesetzt?
Riesige Summen, ja.
Ja, riesige Summen. Sie haben es durchgesetzt, haben Sie gerade gesagt. Das wäre meine nächste Frage. Welche Chancen haben Sie überhaupt, diese Rechte möglichst vorgerichtlich, nehme ich mal an, einzuklagen?
Ja, die Chancen sind immer fallabhängig, sage ich mal. Also es hängt immer von den Begebenheiten des einen Falles, ja. Es hängt immer davon ab, mit was für einem Arbeitgeber wir es zu tun haben, mit was für arbeitsvertraglichen Konstellationen. Und häufig hängt es auch davon ab, inwieweit die Ratsuchenden in der Lage sind, für ihre Rechte zu kämpfen. Wir versuchen immer in solchen Bemühungen, Löhne durchzusetzen, die Ratsuchenden auch so gut wie möglich einzubeziehen. Das heißt, sie dazu zu motivieren, für ihre Rechte auch zu kämpfen und dabei zu sein.
Und sie wahrscheinlich auch zu ermutigen, nicht? Einfach zu sagen, bleibt dabei, weil ihr habt große Chancen, dieses Geld auch tatsächlich zu bekommen.
Genau.
Wie schwierig ist das eigentlich als Frau, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass er Unrecht getan hat? Gerade wenn wir in der Bauwirtschaft mal unterwegs sind, da sind ja vorwiegend Männer, die den Ton angeben.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen keinen Unterschied gemerkt, sag ich mal so, in der Art und Weise, wie mit mir als Frau gesprochen wird. Mhm. Oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass das was unbedingt bewirkt bei den Arbeitgebern, wenn sie merken, dass eine Frau anruft.
Gehen Sie denn auf die Baustelle alleine oder weil Sie ja auch Aufsuchende sind?
Nein, das nicht. Wir gehen auf Baustellen meistens zusammen mit unseren Kollegen von der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt.
Und warum gehen Sie zu zweit?
Zu zweit oder auch mehrere größere Gruppen, weil wir häufig auch mit ganz vielen Beschäftigten zu tun haben und weil es auch Sinn macht, dass es mehrere Personen da sind, die diese Gespräche durchführen. Aber auch, weil die Kollegen von der Gewerkschaft einen besseren Kontakt zu den größeren deutschen Unternehmen haben auf Baustellen. Mhm. Und das ist auch wichtig, damit wir dann den Zugang zu den Subunternehmen bzw. zu den Beschäftigten der Subunternehmen bekommen.
Sie haben gerade eben von den Unternehmen gesprochen. Gibt es aufgrund Ihrer Erfahrung so etwas wie schwarze Schafe, die immer wieder als Arbeitgeber auftauchen und die schlecht gezahlt haben oder gar nicht zahlen?
Ja, die gibt es natürlich. Ja, also es gibt, ich würde sogar sagen, branchenübergreifend solche Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben, ja, auf Missachtung der geltenden tariflichen Regelungen oder auch der Mindestarbeitsbedingungen, die sie einhalten müssten.
Wenn Sie sagen spezialisiert haben, dann steht ja dahinter eine Absicht, ne?
Ja, das würde ich so bestätigen. Mhm.
Diese Wanderarbeiter bleiben in der Regel ein paar Monate hier oder auch mal mehrere Jahre, leben zumeist in Sammelunterkünften unter ziemlich schlechten Bedingungen und werden auch immer wieder obdachlos, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, und leben dann auf der Straße. Was ist der Grund?
Der Grund sind meistens die Probleme, die aus dem Arbeitsverhältnis dann entstehen. Sobald sie ihren Job verlieren, also die Arbeitsstelle verlieren, keine Einkünfte mehr haben und nicht mehr in der Lage sind, ihre Unterkünfte selbst zu finanzieren. Das ist häufig ein Grund für viele, warum sie dann obdachlos werden.
Letizia Materia-Türk vom Projekt Faire Mobilität des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wie weit muss man reisen, bevor man das Schlimme, die Vergangenheit, die Schuld hinter sich lässt und dann auf die Gegenwart in einem Land trifft, eine brutale Gegenwart mit Fackeln, Märschen und Rassisten, die rufen, dass die Schwarzen, die Juden niemals dieses Land besitzen werden? Colson Whitehead hat das Buch geschrieben, Underground Railroad, ein Buch erschienen 2017 über die Sklaverei. Hier ein weiterer Ausschnitt.
Man hätte Coras Großmutter für verflucht halten können. So oft wurde sie im Lauf der nächsten Jahre verkauft, eingetauscht und wiederverkauft. Ihr erster Herr wurde von einem Mann übers Ohr gehauen, der ein Gerät verkaufte, das Baumwolle angeblich doppelt so schnell reinigte wie Whitneys Egreniermaschine. Die Skizzen waren überzeugend, doch am Ende war Ajari nur ein weiterer Vermögenswert, der auf Anweisung des Magistrats abgewickelt wurde. Sie ging, etwas überstürzt, für $118 weg. Ein Preisrückgang, der den Realitäten des lokalen Markts geschuldet war. Überall, wohin sie kam, ging es um Zucker und Indigo. Abgesehen von einer Woche, in der sie Tabakblätter faltete, bevor sie abermals verkauft wurde. Der Händler besuchte die Tabakplantage, wo man Sklavinnen im fortpflanzungsfähigen Alter suchte, vorzugsweise mit sämtlichen Zähnen und von gefügiger Gemütsart. Inzwischen war sie eine Frau und wurde verkauft. Sie wusste, dass die Wissenschaftler des weißen Mannes unter die Oberfläche der Dinge schauten, um zu verstehen, wie sie funktionierten. Jedes Ding hatte einen Wert, und mit der Veränderung dieses Wertes veränderte sich auch alles andere. Wenn man ein Ding war, ein Karren, ein Pferd oder ein Sklave, bestimmte der Wert, den man besaß, die Möglichkeiten, die man hatte. Sie achtete darauf, wo ihr Platz war.
Wenn der Mensch zur Ware wird. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. In fast allen Epochen wurde Sklavenhaltung auch ideologisch untermauert. Für die Griechen gab es Griechen und Barbaren. Das waren die, die nicht oder nur ganz schlecht Griechisch sprachen. Und das reichte offenbar schon, um zu rechtfertigen, warum aus ihnen Sklaven wurden. Aristoteles ging noch einen Schritt weiter. Für ihn war der Sklave von Natur aus Besitzstück. Das heißt, es bedurfte überhaupt keiner Rechtfertigung. Cicero war der gleichen Meinung, Juden und Syrer galten als Menschen, die zu Sklaven geboren wurden. Thorsten Schweinhardt hat sich in diese Rechtfertigungsideologie hineingearbeitet.
Nicht sehr schmeichelhaft, aber schon im antiken Griechenland hielt jeder halbwegs wohlhabende Bürger Sklaven. In Sklaverei geriet man durch Geldschulden oder wenn man im Krieg auf der falschen Seite stand. Bedauerlich, aber nicht zu ändern, schreibt schon Xenophon.
Denn es ist ein ewiges Gesetz in der ganzen Welt. Wenn eine feindliche Stadt erobert wird, so ist die Person und die Habe der Einwohner Eigentum der Eroberer.
Ob Sklaverei generell in Ordnung war oder nicht, wurde kaum hinterfragt. Da diskutierte man schon eher, wer versklavt werden durfte und wer nicht. Musste es denn beispielsweise sein, dass Griechen andere Griechen versklavten? Wo es doch ganze Völker gab, die quasi zur Sklaverei geboren waren. Wo man solche Sklavenmenschen fand, erfährt man ausgerechnet von Aristoteles.
Die Völker Asiens sind wohl intelligent und besitzen künstlerische Anlagen, aber es fehlt ihnen an Mut. Daher leben sie in Unterwürfigkeit und Sklaverei.
Für den großen Philosophen waren Sklaven etwas wie menschliche Werkzeuge. Vernunftbegabt, daher höher entwickelt als Tiere. Doch nicht mit so viel Vernunft gesegnet, dass sie eigene Entscheidungen treffen können. Dazu brauchen und wollen Sklaven immer einen Herrn.
Die Verbindung zwischen Herrn und Knecht ist natürlich. Denn wenn von zwei Menschen der eine den nötigen Verstand hat, um Beschlüsse für die vorliegenden Angelegenheiten zu fassen, der andere die nötigen Leibeskräfte, um das Beschlossene auszuführen, so ist der Erste seiner Natur nach der Herr und Regierende. Und der Zweite ist der Knecht und Gehorchende. Und diese natürliche Oberherrschaft ist dem Untertan ebenso nützlich wie dem Oberherrn.
Das Christentum übernahm das Menschenbild von Aristoteles bereitwillig. Viel wichtiger wurde jetzt aber, was die Bibel zum Thema Sklaverei zu sagen hat. In den Evangelien findet sich keine Stelle, die eine direkte Aussage zu Sklaverei trifft. Erst Paulus widmet sich diesem Thema ausführlich. In seinem Brief an die Galater stellt er zum Beispiel klar, Gott macht keinen Unterschied zwischen Sklaven und Freien.
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Seinem Freund Philemon schickt Paulus einen inzwischen getauften Sklaven mit der Empfehlung zurück,
nimm ihn nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder.
Gleichheit und Bruderliebe heißt nach Paulus aber nicht, dass die Sklaverei abgeschafft werden soll. Im ersten Korintherbrief betont er,
jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Wenn du als Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken. Auch wenn du frei werden kannst, lebe lieber als Sklave weiter. Denn wer im Herrn als Sklave berufen wurde, ist Freigelassener des Herrn.
Die Gleichheit in Christus bewirkt nach Paulus eine innere Freiheit, keine äußere, materielle. Nur konnte ein liebender Gott wirklich wollen, dass manche Menschen unfrei waren? Ob Sklaverei Gott gewollt war oder ein Greuel, hing deshalb stark davon ab, wer gerade auf dem heiligen Stuhl saß. Im Jahr 873 schrieb Papst Johannes der VIII. In einer Bulle, Sklavenhaltung sei mit der christlichen Lehre nicht vereinbar. Mitte des 15. Jahrhunderts erklärte Papst Nikolaus der V. gleich in zwei Bullen, dass es eine absolut gottgefällige Sache sei, Feinde des Christentums zu versklaven. Nur 10 Jahre später folgte die nächste Bulle zum Thema, diesmal von Papst Pius II. Für ihn war Sklaverei nichts anderes als
ein großes Verbrechen.
Ob die Päpste nun Hü oder Hott sagten, der Sklavenhandel blühte weiter, lukrativ und in Gottes Namen. Erst recht nach der Entdeckung Amerikas und der Weltumsegelung durch Magellan. Und noch immer stellte kaum jemand die Sklaverei als solche in Frage.
Sklaverei eben auch als Teil der gottgewollten Ordnung, in der Menschen eben unterschiedliche Status innehaben und sich damit arrangieren müssen. Professor Michael Zeuske, emeritierter Historiker für lateinamerikanische und karibische Geschichte an der Universität Köln, hat über die Sklaverei im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben. Es ist eine Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis heute. Und darin zeigt er auf, dass die Sklaverei keine Ausnahme, sondern die Regel war. In allen Epochen und auf allen Kontinenten, bei den Ägyptern, den Römern, bei den Mayas oder Azteken, bei den Chinesen oder den Mongolen. Guten Abend, Herr Professor Zeuske.
Schönen guten Abend.
Heute vor 400 Jahren legte die White Line in Comfort Point, Virginia an. An Bord 20 bis 30 schwarze Männer aus Afrika, die gegen Lebensmittel eingetauscht wurden. Die Sklaverei begann aber viel früher, in der Steinzeit. Welche Spuren gibt es dafür?
Ja, das ist in der Steinzeit ist es relativ hypothetisch. Also ich gehe ja sozusagen in meinem Buch davon aus, dass überall in jeder Gesellschaft, auch in den, sagen wir mal, eher freundlichen, die also nicht so sehr der römischen gleichen oder irgendeiner anderen Kriegergesellschaft, sondern auch in allen Gesellschaften. Und das ist sozusagen zurückverfolgt worden. Ich stütze mich dabei vor allen Dingen auf Historiker zur Vorgeschichte, die davon ausgehen, dass in den Begräbnissitten bzw. Grabbeilagen oder Nicht-Grabbeilagen oder sogar eben nicht begraben dieser Status- und Hierarchieunterschied liegt, dass es auch schon in der Urzeit, also in der Prähistorie, Sklaverei gab, wahrscheinlich sogar eher, na, wollen wir mal sagen, opportunistischer Art, also Waisen, Frauen, die ihre Männer verloren hatten oder ihre Gruppe verloren hatten zunächst, oder kriegsgefangene Männer.
Bleiben wir mal bei den Frauen. Durch die gesamte Weltgeschichte hindurch erfahren wir auch aus Ihrem Buch, waren die meisten Opfer der Sklaverei immer Frauen und Kinder, weil die besonders wehrlos waren?
Das ist eben eines der komplizierten Themen bei der Sklaverei. Ich fange ja eigentlich damit an, dass Sklaverei und Gewalt, die da eine Rolle spielen, eben auch mit der Ambiguität, mit der Ambivalenz von Gewalt zu tun haben. Gewalt heißt ja auch in gewisser Sinne ordnen. Und die sozusagen eher Schutzbedürftigen brauchten also Schutz und baten möglicherweise diejenigen, die sie dann als Sklavenhalter in welcher Form auch immer beherrschten, baten sie darum, in dieses Verhältnis eintreten zu können.
Das Wort Sklave aber wird ja in einer alten etymologischen Erklärung aus dem Griechischen abgeleitet und in der heutigen gängigen Herleitung aus dem Lateinischen. Sie schreiben aber, der Begriff habe zu tun mit dem Begriff Slave, also mit den slawischen Völkern. Wie kommt das zustande?
Ja, das ist schon ein transkultureller Begriff, also vor allen Dingen zwischen den sich bildenden osteuropäischen Reichen, dem Karolingerreich und dem Sächsischen Reich, dem Ottonenreich und dem expandierenden Islam, Byzanz kommt noch hinzu, die faktisch alle aus zwei ganz großen Quellen die versklavten Menschen ziehen. Sie haben meist, wenn sie also Luxussklaven wollten, sag mal Stichwort blond, blauäugig, eher groß gewachsen.
Kräftig.
Wollten kräftig, ja. Mhm. Dann sind sie in die Ethnogenese-Gebiete, wo sich slawische Völker gebildet haben und versklaven die, beziehungsweise kaufen sie als Kriegsgefangene auch über weite Entfernungen. Und da das vom arabischen Sakaliba sich ableitet, was ein Fremdwort im Arabischen auch ist, nimmt man also an, dass die aus diesen slawischen Ethnogenese-Gebieten kommen.
Wir haben heute zu Beginn der Sendung gehört, dass die Arbeit der Sklaven die Basis für den Aufstieg durch die USA gewesen ist. Gilt das auch für Europa?
Also das gilt im Grunde für alle, ich sage es immer mal etwas sehr salopp und sehr provozierend, für alle Versicherungsgesellschaften, für alle Banken, für fast alle, um das ein bisschen einzuschränken, im westlichen Europa. Das heißt Spanien, Portugal, Frankreich, Atlantikküste, England sehr stark, USA sehr stark. Die haben alle mit dem Kapital menschlicher Körper zunächst zu tun und wandeln das dann nach mehreren Stufen in Geldkapital oder Bankkapital um. Sehr provozierend, ich weiß das. Fragen, um provozieren, um zu zeigen, dass also in den allgemeinsten, sagen wir mal, ökonomischen, finanziellen Zusammenhängen Sklaven, Körper versklavter Männer, Frauen und Kinder eine extrem wichtige Rolle gespielt haben.
Ich gehe davon aus, dass Sie das begründen können, ansonsten würden Sie wahrscheinlich nicht so provozieren. Es gibt die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Dies geschah in immer mehr westlichen Ländern, angefangen in Portugal, glaube ich, 1761 bis Brasilien, und ab 1808 nahm Großbritannien dann eine Vorreiterrolle ein. Stand dahinter eigentlich eine primär moralische Überzeugung oder gab es da auch andere Interessen, zum Beispiel auch wieder ökonomische?
Naja, bei den Portugiesen 1771, das war eher der Versuch, die Sklaven in die brasilianischen Plantagen zu richten. Und in den anderen portugiesischen Gebieten, jetzt mal von Afrika abgesehen, in den anderen portugiesischen Gebieten eben die Luxussklaverei, also Haussklaverei sozusagen zurückzudrängen. Was man damals für Luxus hielt, die sollten lieber in die produktiven Gebiete. Portugal ist ja gerade ein Beispiel dafür, dass es im Grunde so eine richtige Abolition gar nicht gab. Die einzige wirklich richtige Abolition mit ein paar Ablegern in Frankreich, USA und Spanien eher weniger, die findet in England statt. Das ist sozusagen die klassische, ab 1808 Verbot des atlantischen Sklavenhandels und ab 1834 Beginn des Verbotes der Sklaverei, was sich bis 1838 hinzieht. Und das zieht sich in allen westlichen Ländern im Grunde hin bis zum Bürgerkrieg in den USA und bis zur Aufhebung in Kuba 1886 und in Brasilien 1888.
Abolition, nochmal erklärt, die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass es auch heute noch mehr als 1 Million Menschen allein in Europa geben soll, deren Arbeitsbedingungen unter die Definition moderne Sklaverei fallen. Was sind das für Arbeitsbedingungen?
Das ist mit der Definition der Sklaverei ist nicht ganz unkompliziert, will ich dazu sagen. Vor allem deshalb, weil es ja juristisch vollständig verboten ist. Es gibt kein Land mehr, wo es erlaubt ist. Aber die schmutzige, entehrende Arbeit außerhalb sozusagen der Zentren, in der Holzfällerei, Ziegelarbeit, alle möglichen schweren Arbeiten, Sweatshops und so weiter, das ist das, was die Brasilianer als Arbeit wie in der Sklaverei bezeichnen und mittlerweile auch hart diskutieren und wohl auch Gesetze da, also vor Bolsonaro, versucht haben, Gesetze dagegen zu machen. Und das findet natürlich eigentlich überall statt. Also wenn ich so schnell wie möglich Profit machen will in einem Gebiet, wo nicht sehr viel staatliche Autorität herrscht, dann verkaufe ich entweder Mädchenkinder, ich kann es bis zu Organe ziehen, will ich jetzt nicht, oder nehme Männer irgendwie, halte sie in schwerster Arbeit und lasse sie so schnell wie möglich produzieren. Das ist Arbeit wie in der Sklaverei.
Sklaverei, eine Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis heute. Erschienen ist das Buch im Reklam Verlag, geschrieben hat es Michael Zeuske. Haben Sie vielen Dank. Wir hören noch mal, was Cora, das Sklavenmädchen, denkt, die sich auf die Flucht durch ein Amerika des Schreckens machen wird. Der Roman stammt von Colson Whitehead und trägt den Titel Underground Railroad, der wenige Monate vor Donald Trumps Sieg auf den Markt gekommen ist. Auch Coras Großmutter wurde verkauft.
Dreimal nahm sich Coras Großmutter einen Mann. Ihr erster Mann entwickelte einen Hang zum Maisschnaps. Ajari war nicht traurig, als er irgendwann an eine Zuckerrohrplantage in Florida verkauft wurde und verschwand. Als nächstes ließ sie sich mit einem der süßen Jungs von der Südhälfte ein. Ehe er an Cholera verschied, erzählte er gern Geschichten aus der Bibel. Ihrem letzten Mann durchbohrten sie die Ohren, weil er Honig gestohlen hatte. Die Wunden eiterten, bis er dahin siechte. Von diesen Männern bekam Ajari 5 Kinder. 2 starben elend am Fieber. Ihr Jüngster wachte nicht mehr auf, nachdem einer der schwarzen Vorarbeiter ihn mit einem Holzkloben auf den Kopf geschlagen hatte. Das Kind, das sein 10. Lebensjahr erreichte, war Coras Mutter Mabel. Ajari starb in der Baumwolle, während die Samenkapseln um sie herum hüpften wie Schaumkronen auf dem grausamen Ozean. Die Freiheit blieb anderen Menschen vorbehalten. Der Grenze der Plantage zu entkommen hieß, den Grundprinzipien der eigenen Existenz zu entkommen. Unmöglich. Es war ihre Großmutter, die an jenem Sonntagabend aus Cora sprach, als Caesar von der Underground Railroad redete und sie Nein sagte. 3 Wochen später sagte sie Ja. Diesmal sprach ihre Mutter aus ihr.
Der Tag in H2 Kultur, ein Tag am Tag, als die ersten Sklaven nach Nordamerika gebracht wurden, heute vor 400 Jahren. Mittlerweile gibt es Länder, in denen die moderne Sklavenarbeit per Gesetz verboten ist. Großbritannien gehört dazu, in Deutschland wird ein solches Gesetz gerade vorbereitet, haben wir in der Sendung gehört. Es nimmt vor allem Unternehmen in den Blickpunkt, die weltweit agieren. Sie sollen zu mehr Transparenz in der Lieferkette verpflichtet werden. Das heißt also, Niederlassungen müssen offenlegen, was sie über menschenrechtliche Risiken oder eben gar Verstöße wissen. Auch Frankreich hat ein solches Gesetz auf den Weg gebracht. Das heißt Loi de Vigilance, also Gesetz der Wachsamkeit. Es existiert seit 2017 und es geht noch einen Schritt weiter, wie Sabine Wachs berichtet.
Es war ein Meilenstein im Bereich der Wirtschaft und Menschenrechte. Am 19. Februar 2017 verabschiedete das französische Parlament das Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht und zieht damit die Lehren aus Tragödien wie dem Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes 2013 in Bangladesch. Damals waren 1.100 Arbeiterinnen ums Leben gekommen. Als moderne Sklavinnen hatten die Frauen in dem Gebäude Kleider für europäische Großkonzerne genäht. Sie erhielten nur einen Hungerlohn. Auch die französischen Supermarktketten Carrefour und Auchan ließen ihre Kleider im Rana Plaza produzieren. Beide Unternehmen konnten sich damals aus der Verantwortung ziehen. Über Tochterunternehmen und Zulieferer waren die Geschäfte gelaufen. Die Konzerne selbst konnten nicht haftbar gemacht werden. Seit dem 19. Februar 2017 ist das anders. Als erstes Land überhaupt nimmt Frankreich seine Großkonzerne gesetzlich in die Pflicht, Menschenrechte einzuhalten, den Umweltschutz zu gewährleisten und macht sie für unverantwortliche Geschäftspraktiken, auch für die ihrer Partner im Ausland, haftbar. Betroffen von diesem Gesetz sind französische Unternehmen, die im Land selbst mehr als 5.000 Mitarbeiter oder weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter haben. Danone, Total, L'Oréal oder eben auch Carrefour und Auchan. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen, aber auch alle Tochterfirmen und Zulieferer, einen sogenannten Sorgfaltsplan zu erstellen und ihn dann auch zu veröffentlichen. Darin müssen sie erklären, wie sie zum Beispiel den Schutz der Menschenrechte für ihre Arbeiterinnen und Arbeiter gewährleisten oder wie sie dem Umweltschutz bei ihrer Produktion Rechnung tragen. Sollten die Unternehmen ihre Verpflichtungen verletzen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro und kommt es tatsächlich zu Menschenrechtsverletzungen, kann die Strafe bis auf 30 Millionen Euro steigen. Was in der Theorie gut klingt, ist aber in der Praxis noch ausbaufähig, sagen zumindest nicht Regierungsorganisationen wie Lisa Miedl-Latère. Sie haben die Sorgfaltspläne von 80 französischen Großkonzernen ausgewertet und teils große Lücken festgestellt. Firmen wie Lactalis oder Crédit Agricole hätten nicht einmal Pläne veröffentlicht, heißt es in dem Bericht. Das große Problem bei dem Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht ist die Auslegung. Auch 2 Jahre nach der Verabschiedung ist zum Beispiel nicht exakt geklärt, was genau in den Sorgfaltsplänen aufgeführt werden muss. Die NGOs mahnen die französische Regierung, strikt durchzugreifen und damit ein internationales Zeichen zu setzen. Denn bisher hat es kein anderes europäisches Land geschafft, nachzuziehen. Immer noch gilt in anderen Ländern die freiwillige Selbstregulierung von Unternehmen. Theoretisch ermöglicht das Gesetz die Tätigkeit von Unternehmen in Ländern, in denen Umweltschutz und Menschenrechte nicht gerade auf der Tagesordnung stehen, besser zu regulieren. Frankreich ist damit vorausgegangen. Um diese Vorreiterrolle nun auszufüllen, müssen die Vorschriften aber auch konsequent angewendet werden.
Auch wenn in keinem Land mehr weltweit Sklaverei offiziell erlaubt ist, so ist sie dennoch verbreitet, auch in Deutschland. Als moderne Sklaverei wird eine Situation definiert, in der einer Person die Freiheit genommen wird, den eigenen Körper zu kontrollieren oder die Freiheit, eine bestimmte Arbeit abzulehnen. Dazu zählt eben auch die Zwangsprostitution. Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass jährlich einige 10.000 Frauen nach Deutschland geschleust und hier zwangsprostituiert werden. Petra Vollmer-Otto, Leiterin der Abteilung Menschenrechtspolitik Inland Europa am Deutschen Institut für Menschenrechte. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Was wissen Sie über diese Frauen, woher sie kommen und wie sie hier leben, warum sie hier gelandet sind und wie sie arbeiten?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass wir leider viel zu wenig wissen über diese Frauen, denn was wir an Zahlen haben, insbesondere die Zahlen der Polizei, die bilden ja nur das Hellfeld ab. Also die Frauen, die zur Polizei kommen, wir wissen viel aus den Erzählungen auch von Beratungsstellen, aber auch die können natürlich nur etwas berichten über die Frauen, die überhaupt in die Beratung gelangen. Also was man sagen kann über die Situation dieser Frauen, die Frauen sind eben gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Sie können nicht darüber entscheiden, unter welchen Umständen sie das tun. Sie können nicht entscheiden, welche Freier sie bedienen, welche Sexualpraktiken sie durchführen. Das heißt, ihre sexuelle Selbstbestimmung ist tangiert, auch ihr Recht auf Gesundheit und eben das ganz grundlegende Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie.
Und welche Strukturen ermöglichen es aus den jeweiligen Ländern, dass diese Frauen hier überhaupt landen?
Also das hat natürlich sehr unterschiedliche Ursachen und es gibt auch sehr unterschiedliche Migrationswege. Was ganz typisch ist, dass sie an irgendeinem Punkt in ihrem Migrationsweg quasi die freie Entscheidung über ihre Migration verlieren. Also es sind nicht selten Frauen, die sich bewusst entscheiden zu migrieren oder die fliehen müssen. Aber sie gelangen eben in eine Situation, wo ihnen beispielsweise die Dokumente weggenommen werden oder sie müssen sich bei Schleuserbanden verschulden. Dann sind sie Drohungen ausgesetzt, Gewalt ausgesetzt. Es werden Drohungen ausgesprochen gegen die zurückgebliebene Familie im Herkunftsland. In extremen Formen wird den Frauen auch die Bewegungsfreiheit entzogen. Aber in vielen Fällen ist das gar nicht nötig, sozusagen die Frauen einzusperren, weil die Ausbeuter sie eben über diese Formen der Verschuldung, man spricht da ja auch von Schuldknechtschaft, und den Drohszenarien so unter Kontrolle haben, dass sie eben die eigene Entscheidung über den eigenen Körper und die eigene Arbeit verloren haben.
Das heißt, Sie sprechen über geflüchtete Frauen, die vornehmlich vermutlich aus Afrika kommen?
Es gibt geflüchtete Frauen, die aus Afrika kommen. In den Zahlen, die existieren, in dem polizeilichen Lagebild, sehen wir viele Frauen auch, die aus osteuropäischen Ländern kommen. Es ist sicherlich der Faktor Armut ein ganz wesentlicher, der dazu führt, dass Frauen in dieser Situation landen. Es sind Faktoren wie der rechtliche Status. Wenn der rechtliche Status unsicher ist, ist das ein Druckmittel in den Händen der Ausbeuter.
Nun sind nicht nur Frauen arm, die flüchten, wenn es sich um Geflüchtete handelt. Was ist mit den Männern?
Also wenn wir die Gruppe der Geflüchteten angucken, das ist sicherlich auch eine Gruppe, wo man sagen kann, da besteht eine große Verletzlichkeit, eine Anfälligkeit für Ausbeutung. Das hat damit zu tun mit den Lebensbedingungen, das hat mit Verschuldung zu tun, das hat damit zu tun, dass Geflüchtete häufig eine unklare rechtliche Perspektive haben, auch damit, dass sie dringend arbeiten wollen, um Geld zu verdienen, dann gleichzeitig Arbeitsverboten unterliegen. Das sind natürlich alles Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es eine große Anfälligkeit gibt für Ausbeutung.
Schauen wir noch mal, Sie haben es angesprochen, auf andere Branchen und weiten das Thema noch ein bisschen aus. Wie sieht zum Beispiel die Ausbeutung aus in so einem häuslichen Bereich wie Pflege?
Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, der mehr Aufmerksamkeit braucht. Wenn wir von Arbeitsausbeutung sprechen in Deutschland, dann hat man häufig so Branchen wie Bau oder Landwirtschaft oder auch Schlachtereien im Blick. Und tatsächlich sind aber auch Privathaushalte ein Ort, wo Ausbeutung stattfindet. Und das ist also sozusagen auch ein Politikfeld, wenn wir gerade darüber diskutieren, wie können wir hier auch mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben, wo es ganz wichtig ist, gleichzeitig drüber zu reden, wie stellen wir sicher, dass quasi Vermittlungsagenturen dann auch ordentlich zertifiziert und kontrolliert werden, wie eine Kontrolle der Arbeitsplätze auch in diesem häuslichen Bereich stattfinden kann und wie stellen wir sicher, dass die Frauen von Anfang an dann auch die Informationen bekommen, welche Rechte sie haben und wohin sie sich wenden können, wenn diese Rechte Ihnen vorenthalten werden.
Wir haben heute in der Sendung über Großbritannien gehört und auch nach Frankreich geschaut. Dort gibt es bereits Gesetze zur Bekämpfung eben moderner Sklaverei. In Deutschland wird ein solches Gesetz vorbereitet. Das bezieht sich vor allem auf Unternehmen. Damit kann man aber keine Zwangsprostitution oder Ausbeutung von Arbeitsmigranten und Migrantinnen stoppen. Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden, um moderne Sklaverei, wie wir sie eben beschrieben haben, zumindest einzudämmen? Verhindern kann man sie nicht.
Also diese Vorhaben, quasi zu gucken, wie kann man stärker auf Lieferketten einwirken und da die Unternehmensverantwortung stärken, ist sicherlich ein ganz wichtiges Handlungsfeld. Aber wie Sie sagen, das betrifft sozusagen die globalisierte Welt. Ja? Und gleichzeitig ist es eben ganz wichtig, dass wir uns auch angucken, was ist mit Arbeitsausbeutung und Ausbeutung in der Prostitution in Deutschland. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass die Maßnahmen eben nicht nur in der Strafverfolgung der Täter und Täterinnen ansetzen, sondern direkt bei den Betroffenen und ihren Rechten, dass man da ansetzen muss, wo man sieht, das sind Faktoren, die verletzlich machen für Ausbeutung, auf die man einwirken kann, also zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch Beratungs- und Unterstützungsangebote. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Stärkung der Betroffenen in der Durchsetzung ihrer eigenen Lohnansprüche, beispielsweise durch die Einführung gesetzlicher Vermutungsregelungen oder durch die Stärkung bei der Durchsetzung von Rechten in Verfahren, eben auch durch Unterstützungsstellen. Und ein letzter Punkt, wir brauchen eine bessere Datenlage. Und das heißt, wir brauchen eine unabhängige Stelle, eine Berichterstatterstelle gegen Menschenhandel, die auch hinguckt und Daten liefern kann über Anfälligkeiten, über Faktoren, über Tendenzen und auch über das Dunkelfeld.
Petra Vollmer-Otto vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich danke Ihnen. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen? Nö, das muss nicht sein. Wer was tun will gegen moderne Sklaverei, der kaufe Fair-Trade-Klamotten zum Beispiel und frage sich, woher die Produkte kommen. Es gibt sogar Fair-Phones. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.